Zwei Siege zum Start, den Gruppensieg vorzeitig in der Tasche und zu Hause, da wächst die Euphorie. Sportlich gibt es genügend Gründe für beste Stimmung vor dem letzten Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Ecuador bei der WM 2026. Wäre da jetzt nicht die schwere Verletzung von Nico Schlotterbeck, die Julian Nagelsmanns Plan ziemlich durcheinander bringt und gleich ein paar Fragen aufwirft. Wie schwer wiegt der Ausfall des Abwehrspielers, der für Nagelsmanns Spieleröffnung ja so wichtig war? Was bedeutet er für die WM-Ambitionen, für mögliche Rotationen im an sich ja bedeutungslosen dritten Spiel und für den deutschen WM-Lauf, wenn die Gegner in der K.O.-Phase dann vielleicht plötzlich Frankreich oder irgendwann Argentinien oder Spanien heißen.
Fever Pitch, der Fußball-Podcast.
Mit Malte Asmus und nicht CR7, sondern CM Official. Christopher Michel ist mal wieder da von Absolute Fußball. Ich grüße dich.
Ja, grüß dich, Malte. Schön die Begrüßung der CM Official. Das gefällt mir.
Stammgast bei uns. Dein Twitter-Name muss natürlich auch dann mal erwähnt werden, Christopher. Lass uns gleich reingehen. Drittes Gruppenspiel, in dem Deutschland ohne Zittern mal tatsächlich sich ja offensichtlich wohlfühlen kann. Hast du dich an so eine Konstellation, kannst du dich daran zurückerinnern, dass du sowas schon mal bewusst erlebt hast?
Boah, da muss man schon ja zur Heim-WM 2006 zurückgehen, wo die Deutschen ja das 1-0 gegen Polen hatten und dadurch ja auch schon qualifiziert waren, meine ich, für die nächste Runde oder so gut wie. Wo man damals schon auch gegen Ecuador, also lustigerweise auch wieder die Parallelen, dann hat man ja 3-0 gewonnen. Und ansonsten war aber das zweite Spiel, und das war es, finde ich, auch diesmal gegen die Elfenbeinküste wieder das erwartet Knifflige. Und wenn die deutsche Mannschaft so ein zweites Spiel gewinnt, dann ist es immer ein Last-Minute-Ding. Also 2006 gegen die Polen Last-Minute, 2018 gegen die Schweden Last-Minute, hat dann trotzdem nicht gereicht zum Weiterkommen. Und jetzt wieder so ein Last-Minute-Sieg, der definitiv Gruppensieg und Weiterkommen bedeutet. Das war ein wichtiger Sieg. Und trotzdem gehe ich morgen wieder mit der gewohnten Spannung in das Spiel, weil das ist für mich jetzt keins, wo man irgendwelche Goodies und Geschenke verteilen kann.
Also auch für Julian Nagelsmann eher ein Achtungsmoment als jetzt ein Luxusmoment, wo er sagt, ach, total entspannt.
Ja, weil du hast ja schon lange Pausen zwischen den Spielen. Man sieht es ja jetzt auch, zwischen der Elfenbeinküste, dem Spiel und Ecuador liegen ja jetzt schon wieder dann fünf, sechs Tage. Und das 16. Finale ist am Montag. Das heißt, wenn du jetzt auf einmal sagst, ja, jetzt komm, wir lassen ein bisschen Spannung raus, bringen vielleicht die halbe Mannschaft, tauschen wir durch, dann haben da einige Jungs auf einmal 8, 9 Tage hätten die Pause am Stück. Das hört sich alles so schön und gut an, aber dann wieder den Motor so von hier auf jetzt hochzufahren, du musst in so einem Turnier in einem Modus bleiben. Klar, du konntest jetzt vielleicht auch mal die ein oder andere Regenerationseinheit mehr einstreuen, gerade so ein Schlotterbeck-Ding, die Verletzung von Nico Schlotterbeck sorgt nochmal dafür, dass so eine Mannschaft vielleicht auch nochmal sensibler, bewusster erstmals in den Zweikämpfen, in den eigenen. Aber ich glaube nicht, dass Julian Nagelsmann jetzt groß die Pläne umwirft und sagt, nur weil man es geschafft hat. Also da, das muss man auch mal sagen, das war das Minimalziel von Deutschland, dass man das erste Mal seit 2014 wieder eine Gruppenphase übersteht.
Ja, 2018, 2022 haben wir oft an dieser Stelle auch schon gesagt. Das war ja dann immer ja Katastrophenmodus, in den man da schalten musste. Aber jetzt kann man ja wirklich sagen, es ist zumindest, auch wenn natürlich Schicksalsschläge reinkamen, eine Art Turniermanagement möglich.
Ja, also es ist jetzt eine Turniermanagement möglich. Du kannst jetzt vielleicht auch gegen Ecuador vielleicht trotzdem die ein oder andere Sache schon mal austesten, die du nicht gemacht hättest, wenn es ein Do-or-Die-Spiel gewesen wäre. Sprich, dass du mal testen kannst, klappt denn so ein Dennis Unter vielleicht doch in der Startelf? Lässt du nochmal einen Musiala draußen erstmal und bringst den vielleicht erstmal eine Stunde rein, damit er weiter im Rhythmus bleibt. Probierst du es vielleicht wirklich mal mit einem Jamie Leveling auf der rechten Seite? Gibst du, wo ich zum Beispiel finde, wo man über ein paar Minuten nachdenken kann, mal einem David Raum statt einem Nathaniel Brown? Das würde Nathaniel Brown jetzt nicht völlig aus dem Rhythmus bringen und David Raum bekäme einfach noch ein paar Spielminuten. Ich meine, der ist ja mal als Herausforderer in dieses Duell gestartet und ist jetzt auf einmal der Jäger. Und sowas würde ich gar nicht so schlimm finden, wenn du so 3-4 Anpassungen vornimmst. Aber du solltest jetzt nicht einfach die erste Elf einmal sagen, von Neuer bis Kimmich über Havertz, ihr geht jetzt an die Strandliege und die anderen müssen mal 90 Minuten buckeln. Sowas ist auch in der Historie schon oft schiefgegangen, wenn Trainer dachten, das könnten sie so machen.
Das haben die Spanier 2014 mal gemacht und sind dann im Achtelfinale ziemlich schnell sang- und klanglos dann als amtierender Weltmeister rausgeflogen. Also da muss man definitiv vorsichtig sein. Du hast es gesagt, Rhythmus muss beibehalten werden. Alternativen testen ist natürlich auch eine andere Möglichkeit. Wie sehr hat sich dieses Gedankenspiel vielleicht bei Julian Nagelsmann jetzt auch verändert, dadurch, dass er ja schon notgedrungen auf der Schlotterbeck-Position Veränderungen vornehmen muss? Das ist ja nicht freiwillig passiert, sondern das ist ja durch diese Verletzung am Innenband dann erzwungen worden, dass er sich beim Spiel gegen die Elfenbeinküste zugezogen hat. Wie sehr hat das Auswirkungen auf solche Gedankenspiele bei Nagelsmann aus deiner Sicht?
Ja, natürlich. Also das zeigt er jetzt schon mal. Das können wir festhalten. Es wird an der Startelf zumindest schon mal eine Veränderung geben. Zwangsweise. Antonio Rüdiger, das hört man auch raus beim Interview mit Rudi Völler. Das hat er vorgestern bei Magenta gegeben. Hat er, so wie er von Rüdiger gesprochen hat, ist der jetzt auch klar. Der Platzhirsch neben Tah, ich glaube nicht, dass da jetzt Malik Ciao getestet wird oder Waldemar Anton, sondern das ist ziemlich klar. Ich glaube auch deshalb würde ich persönlich in der Viererkette, wenn ich sonst noch eine Veränderung vornehme, halt eben den Linksverteidiger vornehmen, damit einfach so das Einspielen mit Manuel Neuer auch weiterhin gegeben ist. Mhm. Deshalb würde ich auch wenn das einige jetzt fordern, auch keinen Oliver Baumann auf einmal reinbringen und sagen, hier kriegst du dein Dankespiel und so. Dafür wäre Zeit, wenn du bittererweise im Halbfinale verlierst und ein Spiel um Platz 3 hast. Da kannst du dann von mir aus die Geschenke verteilen und sagen, jetzt dürfen nochmal alle, die dabei sind, ran. Aber jetzt gegen Ecuador, du musst diesen Wettkampfmodus hochhalten. Rüdiger wird reinkommen. Wie gesagt, Raum für Brown könnte ich mir mal vorstellen. Ich könnte mir vorstellen, dass so ein bisschen der Status von Sané ins Wackeln gekommen ist. Mhm. Das fand ich schon ein deutliches Zeichen auch, dass der Bundestrainer ihn mit in dem ersten Dreierwechselpack diesmal rausgenommen hat, nachdem er ihn gegen Curaçao ja noch komplett drin gelassen hat. Und dann wäre noch die Frage, baust du Undav ein? Und wenn ja, wo baust du ihn ein? Lässt du mal Havertz draußen, baust du ihn ein für Musiala und machst dann mit Havertz sozusagen diese Doppelspitze, ihn aber ein bisschen hängender. Ich glaube, das und natürlich spannend, Pavlovic war jetzt gegen die Elfenbeinküste auch nicht the man of the match. Mhm. Ob der vielleicht auch eine Pause bekommt und dann wäre der ähnlichste Spielertyp Stiller. Mhm. Fände ich, glaube ich aber nicht dran. Ich glaube, da setzt er eher weiterhin auf das Duo und lässt ihn jetzt nicht fallen, weil mal eine Leistung etwas schwächer war.
Und hier kommt kurz Werbung.
Deutschland als Gruppenerster weiter. Das 2:1 gegen die Elfenbeinküste bedeutet den ersten Einzug in eine K.O.-Runde beim größten Fußballturnier der Welt seit 12 Jahren. Damit hat das letzte Gruppenspiel am Donnerstag gegen Ecuador nicht mehr die größte Relevanz. Aber mit Bet365 Sportwetten kann man problemlos Spannung erleben. Von den Quoten sieht alles nach einem deutlichen deutschen Sieg aus. Die Quote steht nämlich bei 1,95. Wer auf eine Überraschung hofft, findet bei Bet365 Sportwetten noch diese Quoten. 4,0 für ein Unentschieden und 3,5 bei einem Sieg von Ecuador. Zum größten Fußballturnier der Welt gibt es bei Bet365 Sportwetten mehr Angebote als je zuvor und das jeden einzelnen Tag dieser WM. Ladet euch die App herunter und seht, warum es bei Bet365 Sportwetten niemals gewöhnlich ist. Gültig für Neukunden und teilnahmeberechtigte Kunden. Während des Turniers wird jeden Tag ein neues Angebot freigeschaltet. Ihr könnt auch teilnehmen, wenn ihr das Angebot des Vortages nicht freigeschaltet habt. Es gelten die AGB. Und ganz wichtig, nur für Hörerinnen und Hörer ab 18 Jahren. Bet365 Sportwetten ist erlaubt und steht auf der offiziellen Whitelist der deutschen Glücksspielbehörde GGL. Sportwetten können süchtig machen. Hilfe findet man auf buwei.de.
Zumal sich Metscher und Pavlovic ja auch im Vorfeld eigentlich nicht als Duo so gesehen wurden, sondern ja dann doch eher zusammengefügt wurden, ohne jetzt eine große gemeinsame Spielpraxis zu haben.
Ja, und sie sind auch beides, ja, jeder auf seine Art und Weise spektakulär, finde ich. Ach. Mir gefällt bei Pavlovic, wir vergessen ja manchmal, wie jung der noch ist. Ich glaube 21 oder 22, was der schon für ein Rüstzeug mitbringt, auch an Ruhe, an Passstärke, an strategischer Übersicht. Bei Metscher ist natürlich gerade der, das ist einfach ein spektakulärer Spieler. Diese Vergleiche mit Bellingham oder Pogba von der Spielweise finde ich spannend, finde ich gut. Der gefällt einfach, dieser Pass auf Undav war eine Sensation. Mhm. Aber, und darauf wird es im Laufe des Turniers ankommen, und auch deshalb bin ich auch bei dir, die würde ich auf dem Feld lassen. Wie schon gegen Curaçao, jetzt auch gegen Ecuador, wir hatten es auch in der Vorbereitung gegen die USA, mir macht diese Rückraumdeckung immer wieder Sorge. Also mir kommt der Gegner zu leicht an diesen zweiten Ball in der gefährlichen Zone. Und da, das ist natürlich platt dann zu sagen, wo sind die beiden Sechser? Es sind ja auch noch andere mit auf dem Feld, aber es ist halt deren, irgendwie, sie sind halt das Herzstück. Und da würde ich mir in Sachen defensiver Disziplin, sehe ich bei beiden, da noch Luft nach oben. Sie dürfen nicht zu sehr Pavlovic dann in seinem Pass, Tiki-Taka und den Metscher in seiner, sage ich mal, brachialen Art und Weise zwischen den Strafräumen. Also das Thema Defensivarbeit, ja, da kann man dann Nuancen drehen und da muss man gegen Ecuador die nächsten Fortschritte ganz einfach sehen, weil viel, das muss man aber jetzt auch mal ehrlich sagen, lässt die deutsche Nationalmannschaft nicht zu. Also es ist ja nicht so, dass die Gegner hier Chancen im Minutentakt haben, aber in Frankreich, Argentinien, wie sie heißen, machen halt aus weniger mehr, wie zum Beispiel die Elfenbeinküste oder natürlich Curaçao bei allem Aspekt.
Da reicht der eine Angriff, wo man dann eben doch durchkommt, entweder durch die Mitte oder auch über die rechte Seite. Rechte Seite gucken wir auch gleich nochmal. Aber wenn du sagst, die beiden sollen erstmal drin bleiben, weil sie sich ja auch einspielen müssen, jetzt auch mit Antonio Rüdiger, weil sich ja auch dadurch nicht nur das Defensivspiel der deutschen Mannschaft verändert, sondern auch das Aufbauspiel. Denn Nico Schlotterbeck, wir haben alle über seinen linken Fuß viel geredet und vor allen Dingen auch über diesen langen Pass, der ja dann auch das gegnerische Mittelfeld überbrückt und ja eine ganz wichtige Komponente auch der deutschen Spieleröffnung dann einfach ist. Das fällt ja jetzt mit Toni Rüdiger wahrscheinlich eher weg, weil erstmal hat er keinen linken Fuß und dann eben auch nicht so diese Filigranheit in dem Passspiel.
Ja, dafür bringt halt Antonio Rüdiger andere wertvolle Sachen mit. Das darf man nicht vergessen. Also wir haben es mit einem Innenverteidiger zu tun, der bei Real Madrid seinen Vertrag verlängert hat, der mit Chelsea und Real Madrid die Champions League gewonnen hat, der Turniererfahrung hat, der bei der EM 2024 noch den Status des unersetzlichen Abwehrchefs hatte. Ein Antonio Rüdiger macht mir da ehrlich gesagt keine Bauchschmerzen. Ja, der Spielaufbau wird sich einen Tick verändern, die spektakulären Diagos von Schlotterbeck werden fehlen, aber Rüdiger, das hat ja auch Lebeling gestern auf seiner Pressekonferenz gesagt, wie eklig es ist, gegen den zu spielen. Der kann den Gegenspieler einfach auffressen. Der glaube ich, kann mit seiner Erfahrung einer Mannschaft auch extrem gut tun. Und für ihn hat sich jetzt gezeigt, er hatte diese Rolle als Innenverteidiger Nummer 3 angenommen. Er hat keinerlei Stunk gemacht. Er hat sich auch öffentlich tadellos jetzt in den letzten Wochen und Monaten verhalten. Und jetzt kommt seine Chance. Und ich finde, man hatte schon gegen die Elfenbeinküste gesehen. Der kommt rein und der Laden ist dicht. Also ich muss ehrlich sagen, die Position da hinten, die macht mir gar nicht so Bedenken. Klar, es ist eine andere Interpretation. Schlotterbeck war natürlich auf dem Weg zu einem für ihn Megaturnier, auch Torschüsse gegen Curaçao mit seinem Spielaufbau spektakulär und wichtig neben Tah. Das hat sich gut angefühlt mit dem Duo. Aber ich glaube auch, Tah und Rüdiger können ein Innenverteidiger-Duo abgeben, das dem Gegner das Fürchten lehrt. Und ich glaube schon, das darf man nicht unterschätzen, ich glaube schon, dass die Argentinier und Franzosen, auch ein Mbappé, kennt einen Rüdiger aus dem Training, ich glaube schon, dass der dann weiß, was für ein internationaler Klassenmann auf ihn zukommt. Daher, ja, klar, das ist ein Thema, mir tut es vor allem für Schlotterbeck als Mensch leid, der ist einfach auch ein geiler Typ für die Mannschaft. Aber jetzt kommt eine erfahrene Kraft, der, glaube ich, auch den Respekt von allen Mitspielern hat. Und Rüdiger wird das Ding übernehmen und dann, glaube ich, redet in 2 Wochen dann auch niemand mehr so wirklich erstmal über dieses Thema, weil alle sagen, der Rüdiger hat es im Griff.
Aura, zusammen mit Neuer, noch mehr Aura dann für das deutsche Defensivspiel. Aber trotzdem, der Pass nach vorne, Jürgen Klopp hat es bei Magenta so ein bisschen aufgedröselt, dass man jetzt für den Pass nach vorne ja einen Pass mehr im Prinzip braucht, weil man ja diese natürlichen Winkel durch den fehlenden Linksfuß dann einfach nicht mehr hat. Klingt sehr geometrisch, aber wenn man drüber nachdenkt, es macht irgendwo Sinn, selbst so Mathehasser wie mir.
Ja, wobei man jetzt auch mal sagen muss, mit Rüdiger hat man jetzt auch nicht den totalen Holzfuß da hinten drin. Also der kommt von den Stationen Rom, Chelsea, Real Madrid, die Innenverteidiger von denen, die können alle erstmal per se kicken. Also das ist jetzt nicht so, dass du auf einmal einen Kreisliga-Verteidiger da drin hast, sondern klar, der hat jetzt nicht diesen technisch feinen linken Fuß von Schlotterbeck, auch nicht diese Diagonalbälle von Schlotterbeck, dann muss vielleicht Jonathan Tah.
Grüße an Günther.
Günther Klein, man sieht, man übernimmt es. Also Günther Klein hat den Maßstab gesetzt, Spaß beiseite. Aber dann muss vielleicht Tah ein bisschen mehr den Spielaufbau übernehmen. Dann rückt vielleicht auch Pavlovic nochmal ein bisschen ins Zentrum des Spielaufbaus. Der hat ja bei Bayern auch gezeigt, dass er so ein Spiel gut nach vorne tragen kann. Vielleicht wird es noch ein bisschen auf die Außenverteidiger verlagert. Vielleicht kommt der ein oder andere lange Ball mehr von Manuel Neuer. Also ich glaube schon, dass du in der Variantenkasten ein bisschen was drin hast und du hast einen 26-Mann-Kader nominiert. Also dass sich auch mal einer verletzt oder umknickt, das gehört auch dazu. Das musst du mitnehmen bei so einem Turnier. Erinnern wir uns an 2014. Da wollte Löw mit Khedira starten. Der sagt kurz vor Beginn, die Wade zwickt und nach 30 Minuten wird Christoph Kramer in die Gehirnerschütterung geboxt und muss auch noch ausgewechselt werden. Das sind für mich Widerstände, wo ich sage, 3 Minuten vor einem Finalbeginn, okay, jetzt müssen wir uns Sorgen machen, aber jetzt hattest du seit Elfenbeinküste, seit der Klarheit mit Schlotterbeck bis zum 16. Finale hast du 7 oder 8 Tage auch für Trainingsarbeit. Da wird Julian Nagelsmann schon die eine oder andere Lösung aus der Schublade rauskramen.
Und das deutsche Team hat eben ein Kollektiv, wo die Spieler sich untereinander von der Stärke her sehr ähnlich sind. Zumindest wenn wir es mal vergleichen, jetzt vielleicht mit Argentinien, wo natürlich so jemand wie Messi oder bei Portugal, dann auch Cristiano Ronaldo jetzt wieder nach dem Spiel gestern, dann wieder einfach überragt.
Ja, und ich meine, man sieht eben dieses Kollektiv bei Deutschland, war das beste Beispiel am Samstag, die Bank, die ins Spiel kam. Mal ganz im Ernst, Musiala rauszunehmen und dafür Amiri reinzubringen, das war ja ein Move, den hätte nicht jeder gemacht. Und dann entscheidet Amiri dieses Spiel mit seiner tollen Flanke. Was Undav kann, hat man jetzt schon gesehen. Der Einzige da vorne, der für mich so wirklich unersetzlich ist, ist Flo Wirtz. Weil was der alles macht, muss ich sagen, das sieht man oft gar nicht. Weil das sind auch ganz viele Kleinigkeiten, die alleine diese Vorlage gegen Curaçao, dieser Stupser, den er da mit der Sohle gibt, das sieht so einfach aus, macht das mal. Perfekt getimte. Auch beim 2-1 gegen die Elfenbeinküste. Ich habe mir dieses Tor nochmal genau angeguckt. Brown sprintet in eine Lücke und zeigt an, er will den Ball. Und Wirtz sagt no. Und dann entscheiden die sich in der kurzen Kommunikation, den Angriff wieder hintenrum auszuführen und dadurch entsteht dann das Tor. Und da muss man einfach sagen, das ist einfach der Wahnsinn, was Flo Wirtz an Übersicht und Genialität hat. Und der ist für mich inzwischen durch seine Ballsicherheit, durch seine Robustheit und auch durch dieses, ja, dass du bei ihm wirklich das Gefühl hast, er kann immer ein Momentum erzeugen, ist das für mich so derjenige, der der Kategorie absolute Ausnahmespieler über allem schwebend am nächsten kommt.
Zumal ja auch Jamal Musiala neben ihm immer noch gemerklich beeinflusst ist von dieser Horrorverletzung, die er da im letzten Jahr erlitten hat. Also gut, ist sehr viel Küchenpsychologie bei, aber es wirkt schon, als wenn er in manche Situationen, wo er früher unbekümmert reingestürmt würde, jetzt doch eher nochmal den Kopf einschalten und überlegen, na, muss ich da hin, muss ich da so hin, nicht, dass ich mich wieder verletze.
Ja, und das tut natürlich der deutschen Mannschaft auch weh, weil sie ein Musiala in Topform. Wir haben ja über Musiala 2024 alle geschwärmt. Das wäre natürlich geil, wenn die beiden wieder. Aber vielleicht muss man da auch über eine Systemanpassung nachdenken. Mhm. Also ich würde auch sagen, es gibt die Möglichkeit. Ich finde, dieses 4-2-3-1 ist in meinen Augen zu sehr in Stein gemeißelt. Mhm. Ich könnte mir auch vorstellen, ein System mit Dreierkette. Wo du in einer Art 3-4-3 spielst und dann Musiala und Wirtz als hängende Spitzen, die da viel rumwirbeln, hinter einem Stoßstürmer Havertz hättest, wenn du nicht mit Undav zum Beispiel starten willst. Und damit sozusagen Wirtz und Musiala beide mehr in ihr Zentrum reinholst, in ihr natürliches Biotop. Und dann muss ich sagen, dieser Kader, bietet so viel an verschiedenen Qualitäten und ich bin gespannt, wie Julian Nagelsmann die während des Turniers noch ausschöpft, aber das Musiala-Thema sagt so mein Gefühl, das wird uns das ganze Turnier über noch begleiten und die Sorge danach, wird er noch mal so fit, wie er schon mal war?
Und dann noch im Laufe dieses Turniers. Glaubst du denn, Nagelsmann erwägt tatsächlich so eine Systemumstellung vielleicht gegen Ecuador einfach mal auszuprobieren unter der Prämisse, dass es ja zumindest für den sportliches Weiterkommen keine Rolle mehr spielt? Man ist, wie gesagt, als Gruppensieger bereits im 16. Finale qualifiziert.
Du gehst halt jetzt auf einen schmalen Grat und ich vergleiche es mit einer Pokerrunde. Ja. Legst du jetzt dein bestes Blatt schon raus? Haust du jetzt deine Joker in so einem Spiel raus? Oder sagst du lieber, die hältst du mal noch für den Moment, wenn du das Gefühl hast, deshalb, das glaube ich nicht. Also selbst wenn Julian Nagelsmann jetzt etwas ausdoktort, dann hält er sich das für ein Spiel bereit, wo er da auch das Gefühl hat, damit kann er den Gegner überraschen. Mhm. Wenn er jetzt gegen Ecuador auf einmal mit einer Systemumstellung und allen möglichen Dingen käme, dann wird er zu viel, ich sage dir auch ehrlich, selbst bei Standardsituationen, ich würde morgen, selbst wenn ich eine neue Variante im Training einstudiert hätte, ich würde morgen nichts, aber auch gar nichts gegen Ecuador verfeuern. Mhm. Also das Spiel gegen Ecuador hat für mich das Ziel, du solltest es gewinnen. Einfach um jetzt dieses Gefühl des Siegens. Ich glaube, die haben jetzt wie viele Spiele am Stück? Sind es jetzt 11 oder 12? Du musst jetzt dieses Siegesgefühl beibehalten. Oder du darfst das Spiel jetzt morgen nicht herschenken. Es geht ja auch noch darum, wer weiterkommt hinter dir. Also dir soll auch keiner am Ende den Vorwurf machen, jetzt hast du gegen Ecuador abgeschenkt und die anderen dürften deshalb dann feiern, weil du dich hast 3-0 abschlachten lassen von Ecuador. Also du brauchst schon mal diese Spannung, weil das nächste Spiel dann 5 Tage später ist. Und deshalb ist schon die Prämisse. Der Sieg ist die Prämisse, auch dem einen oder anderen jetzt Spielpraxis zu geben, wo du auch das Gefühl hast, der ist nah dran an der Mannschaft, der kann auch in dem Spiel einen gewissen Impact haben. Und ich finde vor allem, das Dritte ist noch die Unterfrage lösen. Ja. Probierst du es jetzt einmal mit ihm in der Startelf, gerade in dem Spiel? Oder entscheidest du dich weiterhin, ey, wir brauchen den als diesen Momentum-Joker, da bringt er uns am meisten? Das finde ich ist tatsächlich eine hochspannende Frage.
Das ist, lass uns da noch ein bisschen weiter dran knabbern. Denn Havertz, ja, im ersten Spiel. Und seine Rolle fürs Team ist ja sowieso eine ganz andere, als die UNDAF jetzt im Moment einnimmt und die er vielleicht auch einnimmt, wenn er dann wirklich von Anfang an auf dem Platz stünde. Jetzt kann man auf der einen Seite argumentieren, ja, UNDAF hat jetzt getroffen, hätte jetzt sich dieses Goodie verdient. Vielleicht denken wir auch immer noch zu sehr darin, dass sich ein Wert eines Spielers daran misst oder messen lässt, dass er eben von Beginn an startet und alles andere nur zweite Wahl ist, wer reinkommt. Aber dieses taktische Mittel, gerade jetzt auch mit den 5 Wechseln, die man machen kann, ist das nicht was, wo sich auch der Fußball und die Herangehensweise und der Blick auf den Fußball ein bisschen verändert und auch diese Rollen für Spieler noch eine ganz andere Wichtigkeit bekommen, als das vielleicht vor 10, 15 Jahren noch der Fall war?
Das ist ein guter Punkt mit den 5 Wechseln. Und bei der WM spielen wir jetzt auch nicht mehr 2 Halbzeiten, sondern nahezu 4 Halbzeiten. Ja. Kommt ja noch mit dazu. Ich meine, es wird zwar Hydration Break genannt, aber im Großen und Ganzen ist das nochmal eine Möglichkeit, auch einzuwirken als Trainer, nochmal Einfluss zu nehmen. Also die Bank wird wichtiger, der Trainer wird wichtiger und da bin ich deshalb auch ganz bei dir. Und diese 5 Wechsel, wenn man mal sieht, wir haben ja 10 Feldspieler. Das heißt, im Laufe des Spiels kannst du deine halbe Mannschaft austauschen und ich habe auch das Gefühl, dass UNDAF die Rolle total annimmt, dass der halt aufs Feld geht und sagt, ey, wenn ich auf dem Feld bin, muss ich funktionieren und alles andere ist egal. Und bei Amiri dasselbe. Wo du auch gesehen hast, sie kommen rein und die funktionieren einfach, die beiden. Da gibt's keine Anlaufzeit, die sind da nicht am Hadern oder Meckern oder sonst was. Daher bin ich sehr gespannt, wie Nagelsmann die Unterfrage durch das Turnier hindurch manövriert. Und trotzdem würde ich aber die Chance gegen Ecuador nutzen, ihm mal diesen Startelf-Einsatz zu geben, weil da finde ich zum Beispiel, der hat sich seine Belohnung einfach erarbeitet. 3 Tore, 2 Vorlagen, ja. Matchwinner gegen die Elfenbeinküste. Da hast du jetzt die Chance gegen Ecuador, auch einfach damit er eventuell Torschützenkönig wird. Stell dir mal vor, der kann morgen da einen Dreierpack machen. dann gucken auch irgendwann Ronaldo, Messi, Mbappé, wer ist denn das? Und damit holst du ja natürlich Respekt auch rein. Du schaffst dir selbst so ein Monster, dass du dann auf die Gegner loslassen kannst, wo die dann auch sagen, oh Mist, jetzt kommt der Undaf, vor dem haben wir irgendwie Angst. Mhm. Und was bei der Undaf-Diskussion völlig zu kurz kommt, ich habe mir das mal angeguckt, der hat ja bei Stuttgart, seitdem er dort ist, das sind ja überragende Statistiken an Toren und Vorlagen. Also der Junge ist halt auch einfach nahezu alle 90 bis 100 Minuten für Tor oder Vorlage gut, ob er beginnt oder als Joker ist. Und deshalb, ich würde ihn gegen Ecuador definitiv starten lassen, aber nicht für Havertz, sondern tatsächlich für Musiala und Musiala dann später, damit er im Rhythmus bleibt, so nach einer Stunde reinbringen. Oder gar dann sogar überlegen, ob man Musiala einmal rauslässt und da vielleicht mal Woltemade noch als Joker mit aufbaut, weil der hat die Mannschaft ja immerhin mit zur WM geschossen mit ganz wichtigen Toren in der Quali.
Also würdest du doch sagen, ein paar Goodies darf er auf jeden Fall verteilen.
Also wir müssen mal die Goodies sozusagen kurz unterscheiden. Ja. So dieser Ruf nach Baumann, jetzt für Neujahr, das wäre für mich jetzt so ein Goodie, wo ich mir denke, boah, da kramst du aber sozusagen im emotionalen Schuppen sozusagen herum. Aber jetzt bei Undaf, wenn der reinkäme, dann wäre das so ein erarbeitetes Goodie. Das wäre so eins, wo man einfach sagt, ey, ich muss das jetzt einfach belohnen, dass der hier in gefühlt 50 Minuten auf dem Feld 3 Tore und 2 Vorlagen gemacht hat. Mhm. Und da finde ich einfach, der hat sich diese Belohnung einfach erarbeitet und da hast du jetzt eine Chance, das einfach zu machen. Der ist voll im Saft, der ist voll im Rhythmus, der hat Bock, der ist geil, die Mannschaft liebt ihn, die Fans lieben ihn, der genießt jede Sekunde, gib ihm das Spiel gegen Ecuador und dann kannst du immer noch überlegen, ob er sich dann für die Startelf angeboten hat oder er im Joker ein wichtigerer Baustein sein kann.
Vor allem, weil er in Stuttgart ja auch regelmäßig von Beginn an gestartet ist und dann eben auch seine Tore gemacht hat. Also das Argument, er ist nur Joker, das ist ja sowieso dann angesichts seiner Clubkarriere nicht unbedingt haltbar. Aber könntest du dir auch vorstellen, das ist jetzt auch sehr viel Küchenpsychologie, aber wenn er jetzt von Beginn an startet und dann eben, wollen wir nicht hoffen, aber vielleicht nicht trifft, dass das dann auch diesen Joker-Flow irgendwo beeinflusst? Kann alles sein, ne?
Es ist alles möglich, aber was mir bei Undaf vereint hat, er lebt gerade so seinen Traum. Der lebt jetzt mit 29 oder 30 Jahren das, was viele so mit 19 oder 20 dann in so ein Nachdenken kommen und so einen Prozess hat er gar nicht. Mir gefällt übrigens an der Mannschaft, dass da so einige dieser Typen sind, die nicht den geradesten Lebenslauf nach oben hatten. Auch so ein Amiri. Hoffenheim, dann Leverkusen, da aber völlig abgestürzt. Herr Warmer, das wissen viele schon gar nicht mehr. Ja, auch nach CFC Genua waren die Serie A verliehen, wo es auch nicht so richtig geklappt hat. Dann in Leverkusen hat er sich gegen die Meisterschaft von der Bank entschieden und für den Wechsel in den Abschiedskampf nach Mainz, um dann dort der Star und jetzt auch wichtiger WM-Spieler zu werden. Du hast Leveling auch damals mit Fürth in die erste Liga hochgegangen, zu Union Berlin gegangen, da gar keine Rolle gespielt. In Stuttgart, als er geholt wurde, das weiß ich aus dem Stuttgarter Umfeld, das war so ein Transfer der Marke, naja, der liegt jetzt auf der Straße, den nehmen wir halt mal mit. Aber das war keiner, wo einer gedacht hätte, dass 2 Jahre später eventuell England für den 40, 50, 60 Millionen Euro bietet. Und solche Lebenswege hast du dabei und das, glaube ich, sind so Jungs, denen ist es dann egal, da treffen sie halt mal nicht, dann geht der Hund auf eine Woche später wieder aufs Feld und sagt, dann treffe ich halt heute. Also die haben sozusagen diese ganzen Gedankenspiele, diese Komplexen aus den NLZs und wo du schon früh in diesen Wettkämpfen bist und Taktiererei, das haben die Jungs nicht. Und das merkst du gerade einem Undaf an, wenn er nicht trifft gegen die Ecuadorianer, dann sitzt er trotzdem in der Kabine, macht seine Witze und sagt wahrscheinlich selbst, ah ja, ich habe es mir für Montag aufgehoben.
Ja, wir machen uns sowieso viel mehr Gedanken als die Spieler selbst über Fragen, die vielleicht gar nicht sich stellen, aber wir müssen noch eine andere Frage stellen. Du hast ein paar Punkte schon angerissen, die man vielleicht ein bisschen verbinden könnte. Du hättest eine Versetzung von Nathaniel Brown auch schon durchklingen lassen. Du hast die Probleme auf der rechten Seite klingen lassen mit Sané, vielleicht Leveling. Aber die Probleme sind ja auch defensiver Natur. Das fiel ja gegen die Elfenbeinküste auch auf. Joshua Kimmich hat sich da dann doch von Jan Diomande ein paar Mal abhängen lassen. Ist die rechte Abwehrseite der Deutschen eine Achillesferse, die uns im Laufe des Turniers ja noch wirklich gefährlich werden könnten? Das in Anführungsstrichen fehlende Tempo von Joshua Kimmich?
Und es fehlt dann auf der rechten Seite das, was du jetzt auf der linken Seite mit Brown hast. Man sieht es jetzt mit Daniel Brown, sind wir ehrlich, das ist jetzt mal ein Spieler, wo du, wenn der sich einigermaßen weiterentwickelt, sei es bei den Bayern im nächsten Step oder sonst wo, und der verletzungsfrei bleibt die nächsten Jahre, dann hast du jetzt die nächsten 10 Jahre deinen Linksverteidiger. Also das war ja die lange Suche nach so einem Spielertypen, die hast du auf links jetzt abgeschlossen. Da hast du jetzt erstmal keine Probleme. Dürfen wir auch nicht vergessen, 2014 war Linksverteidiger Benedikt Höwedes, der ein Innenverteidiger war, ein Gelernter. Also daran sieht man, das ist traditionell eine Wackelposition in Deutschland gewesen. Die ist nun erstmal ausgefüllt mit Nene Brown, da mache ich mir keinen Gedanken. Die rechte Seite macht mir tatsächlich Bauchschmerzen, weil wir haben jetzt bei Kimmich die umgekehrte Diskussion, die wir 2014 mit Lahm hatten. Damals war ja Lahm im Zentrum und alle haben gesagt, wann geht er endlich nach rechts hinten? Und bei Kimmich hast du jetzt gerade so das Gefühl, dass die Diskussion in die Richtung geht, der ist rechts hinten, wann geht er endlich ins Zentrum? Wo hat er mehr Impact für die Mannschaft? Das ist die alles entscheidende Frage. Und wenn du bei der Viererkette bleibst, wer sind deine Alternativen? Das wäre Waldemar Anton, der das ein paar Mal gemacht hat in seiner Karriere. Das wäre, ich glaube, Manik Chao hat das früher zu Schalke-Zeiten gemacht. Ist das die Lösung für die WM? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und gerade nach dem Schlotterbeck-Ausfall, das wären dann 2 große Veränderungen in einer Viererkette vor einem Torwart, der 2 Jahre mit dieser Viererkette nicht mehr zusammengespielt hat. Das spricht für mich gegen diese Versetzung. Ja. Die Versetzung vom Kimmich ins Zentrum würde für mich nur dann Sinn ergeben, wenn er das wirklich mit einer Systemumstellung verbindet. Ja. Sprich, du gehst zum Beispiel auf eine Dreierkette mit Rüdiger, Tah und lass es Anton sein. Dann hättest du auf der rechten Schiene, da hättest du einen Spielertypen wie Leveling. Auf der linken Schiene hättest du einen Spielertypen wie Nene Brown. Dann finde ich, ist aber in Metscher derjenige, der sich diesen Rang Nummer 1 erkämpft hat. Und dann hättest du den Härtefall, ersetzt du Pavlovic halt eben durch seinen Teamkollegen Kimmich. Und dann hättest du vorne die 3 Freigeister mit Wirtz, mit Musiala und mit Havertz, respektive Undav. Und dann klar, jetzt habe ich nicht einmal Leroy Sané, den Julian Nagelsmann auch gerne sehe, aber der wäre natürlich dann auch ein absolutes Opfer dieses Systems, weil für die Schiene einfach der Typ Leveling, der das auch schon gespielt hat in seiner Karriere, eher in Frage käme, als es Sané wäre. Mhm. Aber jetzt aus dem 4-2-3-1 Kimmich rauszuziehen und dafür einen Notrechtsverteidiger wie Anton oder Chao zu installieren, also da hätte ich riesige Bauchschmerzen und würde mich auch fragen, ob das der Schlüssel wäre, weil ich weiß jetzt nicht, ob Anton oder Chao Jan Diamande aufgehalten hätte. Und auch nicht jeder Spieler ist so schnell und trickreich auf dieser Seite wie Jan Diamande, das muss man auch mal sagen.
Das stimmt natürlich auch. Und Kvaratskhelia spielt ja zum Glück nicht bei der WM. Von daher, das
haben wir ja bei. Und mit Mbappé sind die in der Mitte beschäftigt.
Das ist auch korrekt. Lothar Matthäus hat in der Sportbild noch was anderes vorgeschlagen. Er hat gesagt, Nene Brown statt links auf rechts, David Raum auf links, Kimmich statt Pavlovic in die Mitte. Aber dann haben wir auch wieder das Problem, was du vorhin schon gesagt hast. Dann haben wir den Kompletttausch und die komplette Konfusion, wenn man bedenkt, dass eben der Rest neuer Innenverteidiger mit Rüdiger und dem Torwart, der mit denen zusammen nicht gespielt hat, da auch noch eigentlich ein Wörtchen mitzureden.
Vor allem finde ich, ist das, also Nene Brown, ich verfolge ihn ja, glaube ich, eng wie sonst kaum jemand, dadurch, dass ich den natürlich bei Eintracht Woche für Woche sehe. Also der hat das 2-mal gespielt. Der hat es okay gemacht auf der rechten Seite, aber der Wert von Nene Brown kommt einfach auf dieser linken Seite zu tragen, mit seiner Schnelligkeit, mit seinem Gespür für die Räume, mit seinen Läufen an die Grundlinie, damit er dann auch mit dem linken Fuß gleich die Hereingaben hinbekommt. Wir haben ja auch gesehen, er hätte fast ein Tor erzielt gegen die Elfenbeinküste. Also der funktioniert gerade auf dieser Position so gut. Und ich verstehe total auch Lothar Matthäus, also einem Weltmeister widerspricht man ja sowieso eigentlich nicht. Vor allem nicht Lothar Matthäus, weil ich seine Gedankengänger immer total schätze und auch sehe, was er meint. Aber du würdest ja die Probleme ja damit auch nur verlagern, weil ich meine, David Raum hat tolle Eigenschaften, aber das Tempo, hat er jetzt auch nicht. Und wenn jetzt wieder eine Mannschaft dann mit schnellen Außenverteidigern kommt, dann gucken mit schnellen Außenbahnstürmern, dann gucken sie halt, auf welcher Seite ist der Brown, dann stellen sie dort den etwas weniger Schnellen hin und stellen den Schnellen dann auf die Seite von Raum und dann wird halt der Raum von Diomonde ausgetanzt, wie der Kimmich von Diomonde. Du musst diese Sache musst du im Kollektiv lösen. Die musst du einfach im Kollektiv lösen. Da dürfen dir einfach Fehler in der Doppelung nicht passieren. Da muss halt, da sind wir wieder beim Sechser. Das muss dann noch besser dieses nach hinten, diese Gier haben, diese Lust haben, diese Dinger durchzuverteidigen. Deshalb finde ich da auch Rüdiger gar nicht so unwichtig für diese Dinger, gerade in der Box. Aber jetzt, das wäre für mich jetzt schon fast Harakiri, wenn du jetzt Brown auf rechts schiebst, Raum installierst, Kimmich auf die Sechs. Boah, also das wäre schon jetzt ein Riesenpuzzle.
Matthäus hat auch gesagt, am Ende entscheidet ist ja auch Julian Nagelsmann und er hat das Wort noch nicht genannt. Also er hat gesagt, der entscheidet das, nicht wie Jürgen Klopp.
Nicht wie Jürgen Klopp, nein. Aber ich finde, das habe ich auch gestern kommentiert, ich finde es schön, dass wir diese Diskussion führen, weil das heißt, die Mannschaft stellt sich nicht von alleine auf, sondern wir alle haben das Gefühl, ey, du könntest das machen, du könntest jenes machen. Also wir haben endlich wieder 80 Millionen Bundestrainer, die irgendwie sagen, oh, ich könnte mir das vorstellen. Also das zeigt ja, wir sind da mit einer Nationalmannschaft, die wieder Emotionen weckt. Das habe ich mitbekommen am Samstag. Ich habe es im Backstage in München geguckt. Das hat sehr viel Spaß gemacht und man hat wieder gemerkt, wie die Leute einfach mit der Mannschaft fiebern. Auch die, wo du so das Gefühl hattest, die gesagt haben, oh nee, uns ist alles egal rund um die Nationalmannschaft. Auch die haben wieder angefangen. Und das ist doch super, super viel wert. Und jetzt liegt es an Julian Nagelsmann. Er hat in meinen Augen die Fauxpas aus der Vorbereitung, nenne ich es mal, hat er jetzt abgeschüttelt. Er ist für die Öffentlichkeit kein negatives Thema mehr. Ich finde, er hat die Mannschaft gerade, habe ich das Gefühl, richtig gut im Griff. Du hast keinen, der ausschert. Da fehlen zwar uns die Themen und Journalisten. Wir hätten gerne, dass mal einer ausschert. Aber aus Nationalmannschaftssicht, glaube ich, war es selten so ruhig bei einem Turnier wie jetzt. Da muss man schon wieder ins Campo Bahia zurückdenken, 2014.
Weil ein ähnlicher Teamgeist natürlich auch dann Einzug gehalten hat und der sich dann hoffentlich auch noch weiter durchzieht und diese ganzen Problemstellen, die wir eben dann auch angerissen haben, vielleicht auch ein bisschen mithilft zuzukleistern. Wenn es aber doch noch irgendwas gibt, was dir Sorgen macht oder vielleicht mehr Sorgen macht als vorm WM-Start, was wäre das?
Also was sich ja durchzieht, ist ganz einfach dieses Defensiv. Ding. Also auch die Deutschen lassen zwar wenig zu, aber wenn sie was zulassen, ist es immer auch in der Richtung hochkarätig und das macht mir schon Sorge. Also auch Curaçao kam dann auf einmal so ein kurzes Momentum rein, wo es plötzlich 1-1 stand. Die Elfmeilenküste war eigentlich aus dem Spiel raus und K wurde dann irgendwie so reingeholt. Ich finde, die Deutschen hatten gar nicht so schlecht begonnen, hatten auch die ersten Chancen und dann läpperte das Spiel aber so dahin und plötzlich kam dann so das Momentum für die Elfmeilenküste. Der Gegner macht sehr, sehr häufig aus einer Chance ein Tor gegen Deutschland, weil er halt immer gleich die Hochkaräter bekommt. Ja. Erinnern wir uns an den März zurück gegen die Schweiz, wo die Deutschen 4-3 gewonnen haben und die Schweizer haben dreimal aufs Tor geschossen für drei Tore. Ich bin auch gespannt auf das Thema Effizienz. Ich finde, die hat man gegen die Elfmeinküste, hat man viel zu viel liegen gelassen. Das sind schon noch Themen, an denen es zu arbeiten gilt, aber das habe ich auch einem Freund heute gesagt. Ich habe gesagt, wir diskutieren halt immer sehr, sehr krass in unserem Deutschlandkosmos. Auch andere Mannschaften haben Themen, die noch während des Turniers zu tragen kommen werden. Und ab dem 16. Finale bin ich dann einfach gespannt. Da geht es um die Tagesform. Das ist jetzt schön, dass Lionel Messi 5 Tore geschossen hat, dass der eine das schon gemacht hat. Der zählen so richtig, fängt das Turnier dann mit dem 16. Finale. Ich meine, am Montag sind ja die Deutschen starten gleich oder Sonntag schon die ein oder andere Mannschaft davor. Aber da fängt es wirklich an zu zählen. Und ja, da bin ich dann gespannt, ob die Sorgen aufgelöst werden können und welche Pläne Julian Nagelsmann da noch in der Schublade hat, weil ich hoffe einfach noch nicht, dass die deutsche Mannschaft jetzt schon am Maximum agiert.
Und diese Pläne wird er sehr kurzfristig rausziehen müssen, weil es, glaube ich, habe ich gestern gelesen, 15 verschiedene mögliche Gegner noch gibt. Und da ist alles noch nicht entschieden, wer dann am Montag in Boston dann im 16. Finale 22:30 Uhr, glaube ich, Anstoß gegen die deutsche Mannschaft spielen wird. Also da sind da noch ein paar Unbekannte dabei. Deshalb, wie sagt man so schön, man denkt von Spiel zu Spiel. Und wenn du die Glaskugel rausholst, was glaubst du, wird nach dem Ecuador-Spiel auf dem Tableau stehen?
Welche Gegner auf die Deutschen warten?
Nee, das Ergebnis aus dem Ecuador-Spiel. Das andere, das können wir nicht beeinflussen.
Ich würde Neuer und der Abwehr 1-0 wünschen und sage daher, die Deutschen ziehen ein 2-0 gegen Ecuador und werden sich gegen die Betonabwehr von Hincapié, Pacho und davor Caicedo irgendwie durchsetzen. Das muss man ja auch mal sagen. Wahnsinn, dass die so ein, ich nenne es mal, ein 300-Millionen-Euro-Trio da haben. Also ist schon Wahnsinn, immer nach vorne. Hat man jetzt auch gegen Elfenbeinküste und Curaçao. Die haben zwar viele Chancen, aber werden nicht zwingend. Und deshalb so ein 2-0, das sehe ich am Donnerstagabend auf dem Tableau stehen.
Dann wollen wir es hoffen. Wir werden es hier auf jeden Fall am Freitag im Fever Pitch Podcast dann noch besprechen und freuen uns dann auf die Zwischenrunde. Und wir freuen uns, wenn du irgendwann nochmal wieder reinguckst, vielleicht noch im Laufe der WM, aber definitiv zur neuen Saison in Sachen Eintracht Frankfurt. Da ist Christopher Michel eine Bank bei uns hier im Fever Pitch Podcast. Christopher von Absolut Fußball, vielen Dank.
Vielen Dank, Malte.
Fever Pitch, der Fußballpodcast.